12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.
Sturmfluten, Reaktorunfälle, Terroranschläge, Epidemien, die Bewältigung solcher Ereignisse, auch den Geschädigten schnell Nothilfe zu leisten, das ist Aufgabe des Bevölkerungsschutzes. Doch die letzten Jahre haben gezeigt, dass Deutschland auf Pandemien, Flutkatastrophen und Hackerangriffe gegen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur nicht immer vorbereitet ist. Wie effektiv ist der Bevölkerungsschutz in Deutschland? Vor welchen Herausforderungen steht er? Was muss sich ändern? Darum geht es diesmal bei 12:22 mit Armin Schuster, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK. Guten Tag, Herr Schuster.
Guten Tag, Frau Mattei.
Herr Schuster, Corona und Hochwasser, Krisen und Katastrophen. Für Laien klingt es genauso wie das Betätigungsfeld des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Stattdessen hört man kaum je etwas vom BBK. Warum eigentlich nicht?
Naja, wenn die Krise kommt, dann sehen die Leute am liebsten Menschen in Uniform, die retten, die helfen, die regeln in den Einsatz in den Krisengebieten. Das ist nicht die Aufgabe des BBK. Wir sind trotzdem mittendrin, aber unsere Aufgabe ist viel stärker darauf bezogen, zu koordinieren, Abstimmung zu machen, Krisenstabsarbeit, Lagezentralen zu betreiben. Insofern werden Sie uns körperlich in Fernsehbildern nicht sehen oder in den Zeitungen. Und ich glaube, daran liegt das, dass viele sagen, was machen die eigentlich? Und, eins muss man natürlich klar sagen, in Krisen haben Medien, hat die Öffentlichkeit, haben auch viele Politiker die Erwartung, es gäbe eine oberste Katastrophenschutzbehörde des Bundes. Und dann denkt man plötzlich ans BBK. Das ist aber so nicht. Deutschland hat keine oberste Katastrophenschutzbehörde des Bundes. Ich bin streng genommen eine reine Zivilschutzbehörde. Das heißt, unsere ureigenste Aufgabe ist es, uns für den Spannungs- und Verteidigungsfall vorzubereiten, den wir Gott sei Dank nicht haben. Und auch das ist ein Grund, warum wir nicht so oft in Erscheinung treten, wie man sich vielleicht wünscht, wie vielleicht auch wir uns das wünschen.
Bevor wir uns dem deutschen Katastrophenschutz und dem BBK im Besonderen widmen, trügt eigentlich das Gefühl oder werden Krisen und Katastrophen zahlreicher?
Ich würde eher sagen, der Charakter von Krisen ändert sich. Es ist ja nicht so, dass wir in den Regionen, in den Ländern nicht schon immer vor krisenhaften Situationen standen. Neu ist aber die zunehmend nationale Dimension. Also wenn Sie jetzt die Flüchtlingslage sehen 2015, da muss schon ganz Deutschland ran. Wenn Sie die Hochwassergeschehnisse Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen aus dem Sommer sehen, da waren die Ehrenamtler, da waren die ungebundenen Helfer, die Polizisten, die Bundeswehr aus ganz Deutschland, THW, im Einsatz. Corona ähnlich. Wir haben stärker Krisen, die übrigens das Grundgesetz so auch nicht vorgedacht hat, wo ganz Deutschland gefordert ist und nicht ein Bundesland oder ein Landkreis nur.
Ganz aktuell breitet sich ja die Omikron-Variante des Covid-19-Erregers sehr schnell aus. Kurz vor Weihnachten hatte der Expertenrat der Bundesregierung vor extremen Belastungen bei Polizei, Feuerwehr, Krankenhäusern, Strom und Wasserversorgung gewarnt. Müssen wir jetzt mit einem Zusammenbruch der kritischen Infrastruktur rechnen?
Nein, dafür muss man auch kein Experte sein. Das kann jetzt jeder Zuhörer, jeder Zuhörer auch schon selbst befinden. Wir sind ja schon 2 Jahre unterwegs und kommen jetzt in die 5. Welle. Die vorhergehenden 4 Wellen waren, ich sag mal, auch nicht ohne. Und das hat unsere kritische Infrastruktur praktisch ohne Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger bewerkstelligt. Daraus sehen Sie, dass das Wort kritisch, was da vom Expertenrat erstmals so prominent adressiert wurde, für uns Experten nichts Neues ist. Wir arbeiten, auch das BBK, im Thema kritische Infrastruktur seit Jahren. Wir machen mit den Ländern beispielsweise im 14-tägigen Rhythmus schon lange Jour fixe, nur um uns auf solche Situationen vorzubereiten. Deswegen gibt es diese Pandemienpläne in den Unternehmen und Behörden. Und die wurden auch in den letzten 2 Jahren weiter angeschärft und aktualisiert. Ich sehe im Moment, nach den Lagen, die ich sehe, und wir sind, wie gesagt, im Kanzleramt, in dem Krisenstab ja mit beteiligt zum Thema Kritis. Wir sehen Einschränkungen im Gesundheitssektor, der ist natürlich extrem belastet. Aber auch das werden wir schaffen. Und wir sehen hohe Belastungen im Bereich Transport und Verkehr, also Stichwort Lkw-Fahrer, Eine Engpassressource sind beispielsweise auch Lotsen im Schiffsverkehr. Und das alles abzusichern, das ist Aufgabe der Sektoren, der Branchen und der Unternehmen und Behörden. Ich würde im Moment prophezeien, dass wir in der fünften Welle vielleicht Einschränkungen erleben, aber auf keinen Fall Komplettausfälle.
Aber es irritiert dann ja schon den Bürger, wenn der gerade vom Expertenrat der Bundesregierung, vom Corona-Expertenrat, eine solche Warnung hört.
Ich sag mal, wenn der Expertenrat jetzt die Chance gehabt hätte, eine Behörde wie das BBK zu befragen, dann hätten wir ja aus dem Stand erklären können, wie sieht es in den 10 Kritis-Sektoren aus.
Warum werden Sie nicht gefragt?
Ja, wir wurden jetzt gefragt, weil wir im Kanzleramt sitzen, in dem Krisenstab von Generalmajor Breuer. Und haben jetzt ganz frisch auch eine Lageauswertung dort gemacht. Die ist jetzt mittlerweile mit den Ländern abgestimmt. Die ist auch in den Bundesressorts abgestimmt. Also ich glaube, dass dieses erstmalige Nennen des Themas kritische Infrastruktur durch so eine prominente Einrichtung wie den Expertenrat einen Scheinwerfer auf ein Thema geworfen hat, wo viele dachten, das sei jetzt alles völlig neu. Das ist es nicht. Also wir sind nicht unvorbereitet. Wir sind vor allen Dingen mit den Koordinierungsstellen der Länder sehr, sehr gut verbunden. Wir haben im Bund stehende Strukturen zum Thema Kritis. Wir haben mit allen Ländern Koordinierungsstellen Kritis, in denen man sich regelmäßig austauscht. Also ich will nicht Entwarnung sagen. Wir sind sehr aufmerksam. Wir sorgen gut vor. Von daher ein eminent wichtiges Thema, bin dem Expertenrat dankbar, aber dass das adressiert, heißt nicht, dass wir jetzt gerade angefangen haben zu arbeiten.
Das ist zumindest beruhigend. Worauf Sie jetzt angespielt haben, ist auch diese Struktur, dass die Struktur des deutschen Bevölkerungsschutzes dem föderalen Staatsaufbau entspricht und nicht zentral organisiert wird. Wie sinnvoll ist das?
Das finde ich sehr sinnvoll, weil ich den Vergleich habe durch meine lange berufliche Laufbahn zu zentral organisierten Staaten. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass föderale Systeme zentralen überlegen sind, wenn wir für die herausragenden Situationen, wo alle gefordert sind, auch in der Lage sind, dann alle gemeinschaftlich zu agieren. Und da glaube ich, den Befund kann man machen, da gibt es in Deutschland Nachholbedarf. Wir sind lokal, regional und in den Ländern sehr stark. Immer für sich betrachtet. Im gemeinschaftlichen Agieren, wenn alle betroffen sind, gleichermaßen, da sehe ich noch Chancen, besser zu werden in der Vorsorge, in der Krisenbewältigung und auch im Lessons Learned. Und daher rühren auch unsere Reformvorschläge.
12.22, diesmal mit Armin Schuster, dem Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Herr Schuster, Sie haben es gerade gesagt, gemeinschaftliches Handeln. Das BBK hatte 2012 eine Risikoanalyse Pandemie erarbeitet. Eine Bund-Länder-Übung für den Pandemiefall gab es auch. Warum war die Bundesregierung und waren auch die Länder so unvorbereitet auf die Bekämpfung von Corona?
Na, das ist von Herrn, ich glaube, das war der ehemalige Gesundheitsminister Spahn, der das zum ersten Mal sagte, das Präventionsparadoxon gehört mit zum Dilemma meiner Behörde.
Was ist das, das Präventionsparadoxon?
Wir denken immer Risiko und Gefährdungsszenarien voraus, die wir für wahrscheinlich oder plausibel halten, dass sie eintreten. Das ist unsere Aufgabe, ist unser Beruf. Das muss aber noch lange nicht bedeuten, dass die, die nicht Krisenexperten sind, das glauben. Und ein Land, das so viel Glück hatte, sage ich mal, in den letzten Jahrzehnten von schweren Krisen verschont wurde, kann sich immer weniger vorstellen, dass es zu einer Pandemie wirklich kommt.
Meinen Sie jetzt die Bevölkerung oder meinen Sie auch die Politiker?
Ich meine alle und ich weiß ja, wovon ich rede. Ich bin Bürger, ich war Politiker, ich bin jetzt in der Exekutive. Ich sage es Ihnen ganz offen, auch ich war in allen drei Rollen nicht problemgewusst genug. Ich bin es auch erst geworden über die neue Funktion Präsident des BBK. Und sah ganz oft in den letzten 13 Monaten mehr Kulpa. Ich war auch nicht mal einfacher Hinterbänkler in der Unionsfraktion. Ich kann genau sagen, dass uns Al-Qaida, dass uns der IS, dass uns NSU-Terror, Anschläge wie Breitscheidplatz, hat die volle Aufmerksamkeit auf den Bereich der polizeilichen Gefahrenabwehr gezogen, auf den Bereich der nachrichtendienstlichen Gefahrenabwehr. Und der Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr war eigentlich immer Priorität 2 oder vielleicht sogar nur 3. Und dann passiert das, was Sie gerade beschrieben haben. Da bin ich, wenn Sie so wollen, auch Mittäter. So war's.
Also das Präventionsparadox. Was nützen denn dann Risikoanalysen und Übungen?
Die nützen sehr viel. Also insbesondere die LÜKEX. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber wir machen sie ja quasi alle 2 Jahre.
Was ist das, die LÜKEX?
Das ist eine länderübergreifende Krisenmanagementübung, wo Sie, wenn Sie so wollen, alle Regierungen von Bund und Ländern, die Exekutivbehörden einbezogen sind und Krisenszenarien üben. Das war 2007 eine Grippe-Pandemie. Das wird zum Beispiel in diesem Jahr auch wieder eine geben, vorausgesetzt, wir haben nicht eine 6. oder 7. Welle, was ich nicht hoffe. Da geht es um das Weiterfunktionieren von staatlichem Handeln, von Regierungshandeln, auch mit unter bestimmten Angriffsszenarien. Und dann üben wir quasi solche Situationen vor. Das hat eine Menge gebracht. Das wird jetzt zu weit führen, würde eine eigene Sendung füllen, was wir damit alles erzeugen. Aber dass die Risikoanalysen noch jemals, sagen wir so, wenig Beachtung finden, wie sie gefunden haben, ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ich sage Ihnen beispielsweise, wie vor 5 Jahren der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière in der Bundespressekonferenz bis in die Lächerlichkeit kritisiert wurde, weil er für das Thema zivile Verteidigung geworben hat und beispielsweise dafür, dass Bürger einen Notvorrat anlegen sollten. So etwas würde heute nicht mehr passieren. Heute ist die gleiche Liste, unsere Checkliste Notvorrat, ich will fast sagen ein Kassenschlager. Es hat auch vollkommen aufgehört, dass das BBK in den sozialen Medien gebasht wurde als staatliche Prepper oder irgend so etwas. Also ich sage mal, unser Thema ist jetzt in allen Köpfen, im Bewusstsein und so wie wir es im Moment wahrnehmen, auch das Feedback, was wir bekommen, glaube ich, fallen wir in die alte Zeit nicht mehr zurück.
Ich möchte nochmal zurück zu diesen Übungen, die Sie erwähnt haben, dieses gemeinschaftliche Handeln. Wenn Sie bei den Übungen Defizite aufdecken, werden dann Fortschritte bei der, sagen wir mal, Verbesserung eigentlich überprüft?
Das kann ich nur hoffen, dass das die Akteure selbst tun. Wir selber sind dazu natürlich nicht befugt. Das würde ja bedeuten, dass es ein irgendwie geartetes Überunterordnungsverhältnis gäbe zwischen Bund und Länder. Das ist natürlich nicht so.
Ja, aber das ist doch schade. Ich meine, dann kann man ja die Defizite, die man aufgedeckt hat, eigentlich gar nicht überprüfen.
Ja, doch, wir evaluieren natürlich unser Vorgehen fortwährend. Wir sind im permanenten Austausch mit den Ländern. Also ich sage mal, durch eine geschickte Form von Kommunikation und Agieren in diesen Arbeitsgruppen kriegt man das schon hin. Aber ich sage es Ihnen ganz direkt, Frau Mattei, mein Wunsch wäre auch, wie wir das in vielen Arbeitsbereichen haben, das gesamte Thema Krisenmanagement viel stärker zu standardisieren, zu harmonisieren. Also ich sage mal, Sie werden heute nicht Qualitätsbeauftragte oder Qualitätsmanager einer Firma ohne eine entsprechende Ausbildung mit Zertifikat. Die meisten Unternehmen lassen sich zertifizieren hinsichtlich ihres Umweltmanagementsystems. So etwas könnte ich mir sehr gut für das Thema Krisenmanagement vorstellen. Also wie resilient, wie widerstandsfähig ist eine Firma, eine Behörde? Das könnte man sehr schön normieren, das könnte man auch zertifizieren, genauso wie man das Berufsbild des Krisenmanagers stärker in den Fokus nehmen könnte. Und auf dem Weg spielten Übungen natürlich eine elementare Rolle. Das wäre für mich ein Standard in jeder Normierung. Wie oft übt ein Landratsamt oder ein mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Infrastruktur zum Beispiel bestimmte Krisenszenarien?
Eine andere Krise, eine andere Katastrophe, das war die Flutkatastrophe an der Ahr. Da hatte sich insbesondere die Bild-Zeitung auf Sie bzw. das BBK eingeschossen. Aber Sie haben ja selbst gesagt, Sie waren eigentlich gar nicht zuständig. Hatten die den Auftrag Ihrer Behörde missverstanden?
Ich weiß es nicht, wie es dazu kam, aber ich wurde von einem Journalist gefragt, was ich eigentlich gegen die Rolle des obersten Katastrophenschützers hätte. Und dann habe ich geantwortet, gar nichts. Wenn man sie mir anbieten würde und wenn sie irgendjemand im Grundgesetz schaffen würde, ich wäre gar nicht abgeneigt, es zu machen. War ein bisschen humorvoll die Antwort, jetzt ernsthaft. Ich wurde auf das Schild des obersten Katastrophenschützers gehoben vor einem Millionenpublikum. Und
ohne es zu sein.
Und diesem Millionenpublikum kannst du ja nicht abverlangen, dass sie das Grundgesetz aus dem FF kennen. Es glaubten natürlich fast alle, dass ich das sei. Und ich glaube auch, dass die Erwartung von Menschen in einer Krise vollkommen nachvollziehbar ist, dass sie gerne einen hätten, der das dann alles regelt. Dass das aber nicht das Gefüge ist in der Bundesrepublik, dass Zuständigkeitsdebatten führen das BBK nicht weiter. Ich sage es Ihnen ganz offen, was uns am meisten geschmerzt hat, war, dass wir mit Frauen und Männern meiner Behörde bis zum Anschlag mitgewirkt haben, in unendlich vielen Aufgaben. Wir leisten ja dann Amtshilfe, das mehr dürfen wir ja nicht. Aber die haben wir immens geleistet. Und das Schlimmste an der Kritik war, dass nur alle glaubten, wir hätten gar nichts getan. Und wir sind bei der Amtshilfe, die wir geleistet haben, weit, glaube ich, über das hinausgegangen, wofür wir überhaupt zuständig sind.
In welchen Bereichen haben Sie Amtshilfe geleistet?
Na, wenn zwei Bundesländer dringend Hilfe brauchen, also die brauchen dann in einer solchen Nacht Hubschrauber mit Winden, nachtflugfähig, die Menschen aus Wasser retten können. Es braucht Feuerlöschzüge, es braucht Boote, es braucht Strömungsretter und sowas alles. Dann gibt es, das wissen die Länder, in meinem Amt eine Lagezentrale, die nennt sich gemeinsame Lagezentrale von Bund und Ländern, die solche Hilfeleistungsersuchen dann managt. Das heißt, wir haben über 30 solcher Hilfeleistungsersuchen, da geht es dann aber wirklich um Hunderte oder Tausende von Personal, da geht es um Unterstützung der Bundeswehr, Panzer und was weiß ich was, THW. Das haben wir aus den beiden Bundesländern über 30 solcher Ersuchen bekommen. Und das steuern wir dann mit 5 Hilfsorganisationen, 14 anderen Bundesländern, der Bundeswehr, dem THW, um diese Hilfe koordiniert in die Einsatzgebiete zu bekommen. Das ganze Thema Warnung, dass NINA funktioniert, ist ja eine App, die wir betreiben. Und NINA hat lückenlos und ohne Fehler funktioniert, wenn die Rettungsleitstellen es benutzt haben. Das gehört zu unseren Aufgaben. Wir haben Geodatensimulationen gemacht, zum Beispiel für die Talsperre in Euskirchen, also für den Fall, was passiert, wenn sie bricht. Unsere Akademie liegt in Bad Neuenahr. Die haben wir in einer logischen Sekunde geschlossen und wieder geöffnet für obdachlos gewordene Menschen im Ahrtal und haben x Befehlstellen dort einrichten können für die verantwortlichen Kräfte im Landratsamt, Einsatzleitung Rheinland-Pfalz, Bundeswehr, THW etc. So könnte ich jetzt unaufhörlich weitermachen. Und das alles machen bei mir nicht 40.000, nicht 4.000 Beschäftigte, sondern 400. Das ist auch die Erwartung, wenn Krise ist, glauben alle, das BBK hätte irgendwie so 4.000 bis 40.000 Beschäftigte. Das sind wir nicht. Aber die 400 geben alles, waren übrigens teilweise selbst betroffen, weil wir ja im Großraum Bonn leben. Und deshalb sind wir schon stolz auf das, was wir alles hingekriegt haben. Und dann ist diese Kritik natürlich hart.
Ich möchte einen Kritikpunkt aufnehmen, Warnungen. Sie haben ja von der NINA-App, Stichwort Cell-Broadcasting, gesprochen, also Katastrophenmeldungen direkt aufs Handy. Sie sagen, die hätten funktioniert. Aber beim bundesweiten Warntag 2020, da funktionierten die nicht. Wie viele Nutzer haben diese App jetzt geladen? Wie viele können konkret davon profitieren?
Jetzt muss ich mal aussortieren. Also Punkt 1. Cell Broadcast ist keine App-Warnung, ist auch keine SMS-Warnung. Cell Broadcast ist eine ganz, ich würde fast sagen, altmodische, aber unglaublich wirkungsvolle Technik. Sie empfangen mit einem Handy, solange sie an einem Funkmast eingeloggt sind, der von uns dann angesteuert wird, automatisch, wie eine Rundfunksendung, ist das wie wenn Sie ein Radio anmachen, eine Warnmeldung. Das gibt es in Deutschland noch nicht, diese Technologie. Das BBK will die schon lange einführen. Und wir haben jetzt endlich die Freigabe gekriegt und waren deshalb so schnell startfähig. Das heißt, wir hoffen, dass Ende des Jahres, na, sagen wir so, es kommt jetzt auf die Betreiber an, vielleicht im November die Technik das erste Mal erprobt werden kann. Und das bedeutet, wir senden aus an einen bestimmten geografischen Raum. Alle Sendemasten, die da sind, empfangen das und senden es weiter an alle Handys, die da eingeloggt sind.
Also zum Beispiel, wenn jetzt Starkregenwarnung oder Sturmwarnung, das würde dann an alle Handys gehen.
App ist etwas moderner, aber da ist der Nutzer stärker gefragt. Du musst diese App haben, du musst sie dir runtergeladen haben, du musst das aktuelle Betriebssystem haben und erst dann kriegst du deine Warnungen. Trotzdem ist Nina hoch wirkungsvoll. Wir liegen mittlerweile bei nahezu 11 Millionen User, die das runtergeladen haben. Auch weil sie nicht mehr nur warnt, sondern weil sie sehr viel Service bietet, sehr viel Infos, also Notfallinfos, Serviceinfos, wie beispielsweise jetzt können Sie über die Nina sehr gut rauskriegen, wo ist der nächste Testcenter. Sie können mit dem Finger auf einer Landkarte Ihren Ort antippen und sehen sofort, wie sind die Inzidenzen, was tue ich bei Wassereintritt etc. etc. Nina hat auch am Warntag funktioniert. Es war nur zu spät. Und dass Nina zu spät war, so wie auch die Sirenen, lag nicht an Nina oder den Sirenen, sondern lag daran, dass die Technik des Warnsystems zu viele Warnmeldungen nicht schnell genug bearbeiten konnte, vor allen Dingen nicht die Bundeswarnmeldung. Das ist mittlerweile korrigiert. Aber das werden wir am Warntag dieses Jahr wieder testen. Der Warntag 2020, das war vielleicht der Fehler des BBK, der wurde inszeniert als ein Warntag, der auf jeden Fall klappen wird.
Und das hat er dann nicht.
Und das deshalb, weil Deutschland seit Jahrzehnten keinen Warntag mehr gemacht hatte. Sie müssen sich einfach vorstellen, wir haben den letzten Warntag irgendwann nach dem Fall der Mauer oder vor dem Fall der Mauer gemacht und seither nicht mehr. Jetzt hat man das so viel Jahrzehnten das zum ersten Mal wieder getan mit einer mittlerweile hochkomplizierten Technik. Eigentlich waren alle Experten darauf vorbereitet, dass gar nicht alles funktionieren kann, wenn man das erstmals, auch die Sirenen, wieder ausprobiert. Dann kam es, wie es kam. Für uns war es der Verzug von 15, 20 Minuten dramatisch, aber wir haben einen riesen Lerneffekt gehabt, konnten die Technik verbessern. Wir haben auch alle erstmal gemerkt, wofür ja vorher, dazu war vorher keiner bereit, dass die gute alte Sirene von den Menschen doch immer noch erwartet wird. Und alle glaubten vorher, dieses alte Warnmittel, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ja, das haben wir jetzt alle gelernt. Deswegen hat das BBK ein Sirenenförderprogramm aufgelegt, fast 100 Millionen Euro an die Länder ausgereicht für die Kommunen. Da sind wir gerade mitten in der Umsetzung und ich bin guter Dinge, dass das auch noch mal verlängert oder fortgesetzt wird. Und ich bin sehr dankbar, dass auch die Länder eigenes Geld anfassen. Heute gibt es sehr intelligente Sirenen und es ist ein sehr wirkungsvolles Warnmittel.
Herr Schuster, 2020 waren Sie ja noch gar nicht im Amt, aber 2021 dann schon. Dann wurde der bundesweite Warntag aber abgesagt. Sind Sie wirklich zuversichtlich, dass es dieses Jahr, also 2022, einen gibt?
Also Sie haben sprachlich recht, die Innenministerkonferenz hat den Warntag abgesagt, in Wirklichkeit um ein Jahr verschoben. Auch da wurde dem BBK unterstellt, wir seien da Hasenfüßig und würden uns selbst nicht trauen. Nein, als der Warntag hätte durchgeführt werden müssen, wussten wir schon, dass, da waren wir mitten in der Umsetzung, endlich, wir waren glücklich, dass es kam durch die Politik, wir durften Self-Broadcast als Projekt einsetzen. Wir haben das Sirenenförderprogramm gerade gestartet gehabt, diese 100 Millionen Euro. Neue Testumgebungen geschaffen, um besser herauszubekommen, was funktioniert nicht, etc. etc. Dass die Innenminister in dieser Situation gesagt haben, nee, also wenn wir jetzt schon so massiv in Sirenen investieren, wenn wir jetzt schon so massiv in Self-Broadcast investieren, dann möchten wir einen Warntag, wo das dann auch zu spüren ist. Und deswegen haben die gesagt, das machen wir nächstes Jahr. Ich fand das jetzt gar keine unkluge Entscheidung. Auch das wurde aber dem BBK, wurde uns aufs Brot geschmiert nach dem Motto, wir hätten es schon wieder nicht drauf. Wir hätten es drauf gehabt, aber jetzt versuchen wir es Ende des Jahres, vor allen Dingen mit Self-Broadcast, das auszutesten, das wird, glaube ich, hochinteressant. Aber ich sage ganz bewusst, es zu testen. Es sind eine Menge Player an Bord, um das Projekt zu verwirklichen.
1222. Zu Gast ist diesmal Armin Schuster, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK. Herr Schuster, Sie haben es vorhin schon gesagt, die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen, dass das BBK neu ausgerichtet wird. Wie geht das voran? Was soll kommen?
Ja, das ist für uns ein unglaublich positives Signal, der Koalitionsvertrag. Der vergangene Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte uns ja beauftragt, das Amt neu auszurichten. Das haben wir im März 2021 in der Bundespressekonferenz mit einem 8-Punkte-Plan vorgestellt. Und diese 8 Punkte setzen wir jetzt schon seit einem Dreivierteljahr um mit Bordmitteln.
Mit Bordmitteln heißt was?
Als Bundesbehörde kriegst du neues Geld oder neues Personal immer nur mit einem neuen Haushalt. Das ist ein bisschen steif, das Verfahren, aber das ist einfach in der öffentlichen Verwaltung schwer anders vorstellbar. Den neuen Haushalt gibt es aber erst mit der neuen Regierung. Das heißt, die beginnen damit jetzt gerade, es zu entstehen zu lassen. Neue Sachhaushalte, neue Personalhaushalte. So lange mussten wir jetzt durchhalten und mit eigenen Mitteln, ohne einen Cent mehr und ohne eine Frau oder einen Mann mehr, das Ganze starten. Das haben wir gemacht, sogar ziemlich erfolgreich. Das sind 8 große Projekte. Und jetzt haben wir natürlich gespannt drauf geguckt, kriegt diese Neuausrichtung Treibstoff aus dem Koalitionsvertrag, und sind ziemlich begeistert, weil es passt nicht nur, sondern ich glaube sogar ist noch ein Verstärker.
Dann sagen Sie doch mal, 8 große Projekte, was soll sich konkret ändern?
Also wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn Sie den Charakter Gemeinschaftsaufgabenwahrnehmung im Bevölkerungsschutz zwischen Bund, Ländern, Hilfsorganisationen, kommunalen Spitzenverbänden wirklich umsetzen wollen, dann müssen Sie dafür eine Struktur schaffen. Das ist eine der großen Projekte. Wir wollen ein gemeinsames Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz von Bund und Ländern in Bonn beim BBK errichten. Sind sehr weit und sehr schnell. Die Innenministerkonferenz hat schon zum zweiten Mal, ich sag mal, einen blassgrünen Haken dran gemacht, jetzt im Dezember. Und es ist beabsichtigt, dass in der Frühjahrssitzung der endgültige Haken drankommt und dann würde das in Bonn starten. Das Prinzip ist ganz einfach. Alle Akteure in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, je nach Lagesszenario, das können 35, 40 Akteure sein, arbeiten Schulter an Schulter erstmals in einem gemeinsamen Kompetenzzentrum, schaffen also für eine gute Krisenvorsorge, bereiten sich auf eine Krise vor, indem man dort vielleicht auch mit einem Krisenstab dann unterstützen könnte, wie er auch jetzt gefragt ist im Kanzleramt, und sind auch für Lessons Learned gemeinsam bei der Sache. Für die norddeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer ist vielleicht interessant, ein bisschen kann man eine Analogie ziehen zum Havariekommando der norddeutschen Bundesländer mit dem Bund im Thema Küstenschutz. Für die Sicherheitsexperten, es ist ähnlich dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, dem gemeinsamen Extremismus-Terrorabwehrzentrum. Und das wollen wir jetzt in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auch machen. Da sind wir sehr stark dran. Ich glaube, das funktioniert auch. Wir sind stark im Thema nationale Reserven jetzt immerhin. Wie kommen wir künftig mit mehr Reserven besser in Krisen rein?
Welche Reserven sind gemeint?
Na, wir im BBK sind Profis für das Thema Krieg. Und haben jetzt eben vorgeschlagen, und der Bundesgesundheitsminister ist da sofort ansprechbar gewesen, wir haben die Kompetenz, so etwas eben auch für den Gesundheitsschutz zu machen, für Ernährung, für Treibstoffe, all das, was du in jedwedem Krisenszenario eventuell brauchst. Das könnte der Blackout sein, das könnte die hybride Bedrohungslage sein, die Naturkatastrophe oder was auch immer. Das zu konfigurieren, die richtigen Reserven zu haben zum richtigen Zeitpunkt, das machen wir uns zur Aufgabe, wenn die neue Regierung das auch so fortsetzt. Und für eine 400 Beschäftigtenbehörde vielleicht sogar eine Überforderung, aber wir wollen sie bewusst gehen. In unserem Namen steckt das Wort Bevölkerung. Und wir wollen einfach ein Amt zum Anfassen werden, stärker mit den Ehrenamtern, stärker mit den Bürgern, vor allen Dingen mit spontan Helfenden, mit ungebundenen Helfern in Kontakt treten. Wir wollen im Laufe der Jahre eine Behörde werden, wo jeder Bürger dieses Landes sagt, wenn ich helfen will oder wenn ich eine Frage habe oder ein Problem, wenn es um Krisen geht, wo muss ich anrufen? Das muss ein Gedanke sein, BBK. Und das ist natürlich unser großes Pfund, die Ehrenamtler, 1,5 Millionen. Wenig erschlossen, die vielen Spontanhelfenden, darum wollen wir uns intensiv kümmern.
Wie man sie auch in der Flutkatastrophe gesehen hat.
Ja, unschätzbar. Und jetzt lobe ich mal beispielsweise diese Initiativen der mobilen Helfer-Apps, die gerade im Ahrtal und in NRW entstanden sind. Deswegen haben wir auch schon die erste Konferenz gemacht, haben die eingeladen. Im April gibt es die nächste. Wir wollen alle, die das mal irgendwann gemacht haben, zusammenführen. Da gibt es viele in Deutschland. Und vielleicht eine gemeinsame Lösung machen. Wir verstehen uns als Plattform für Bevölkerungsschutz, für Katastrophenschutz, für Zivilschutz und wollen da sehr, sehr anfassbar und ansprechbar sein.
Können Sie denn dabei diese Konkurrenzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen überwinden? Gerade im Zusammenhang mit diesem Kompetenzzentrum war auch immer mal wieder davon die Rede, da sei nun eine Grundgesetzänderung nötig.
Tja, ich bin kein Parlamentarier mehr, deswegen lasse ich die Finger vom Grundgesetz.
Waren es aber lange.
Ja, aber das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe, am Grundgesetz mich irgendwie zu verlustieren. Ich bin jetzt in der Exekutive und versuche, machbare Vorschläge zu machen. Und das heißt, ich versuche, auf dem einfach gesetzlichen Weg, also über Vorschläge für die Gesetze, die wir haben, Zivilschutzgesetz, Vorschläge für Gesundheitssicherstellungsgesetze etc., die Rolle des BBK zu stärken. Und ich sage es Ihnen ganz offen, das Zauberwort ist, wir müssen es schaffen, alle Zuständigen routiniert an einem Tisch zu haben für jedwede Krise. Diese Form von Gemeinschaftsaufgabenwahrnehmung würde für das BBK alles lösen, weil das größte Dilemma des BBK ist, dass viele uns nicht einschätzen können mit dem, was wir für den Kriegsfall vorhalten. Dass, wenn du dich auf den schlimmsten Fall vorbereitest, bist du auch für viele andere gut vorbereitet. Nur wenn du unserem Amtshilfe fragen willst, musst du unsere Kompetenzen einschätzen können. Und das geht besser, wenn man an einem Tisch sitzt. Und wenn wir an einem Tisch sitzen mit denen, die zuständig sind, haben wir auch selbst kein Zuständigkeitsproblem mehr. Deswegen sehe ich gar keine im Moment habe ich auch gar nicht das Gefühl ist nicht mehr da, Konkurrenzsituation. Wir harmonieren sehr stark gerade, im Corona-Management auch. Es wird gerade auch zur Stärke des BBK, dass wir uns immer mehr zu diesem Netzwerkmotor machen können, ohne, ich will mal den bayerischen Innenminister zitieren aus letzter Woche, wir streben nicht die Rolle des Oberbefehlshabers an. Und da haben die Länder natürlich ganz klar, sind sie sehr sensibel, will da einer im Bund das komplette Sagen haben? Nein. Aber ich glaube, wenn in einer nationalen Krise im Bund ein Koordinierungsgremium existiert, in dem die Länder gleichberechtigt beteiligt sind, dann ist das eine Form von Abstimmung und Koordination, die dann doch Führung bedeutet, aber alle sind beteiligt. Und dann kann ja schlecht einer was dagegen haben.
Herr Schuster, auf den Staat und aufs BBK alleine sollte man sich aber wohl als Bürgerin, als Bürger nicht verlassen. Was raten Sie uns denn, um, sagen wir mal, auf einen mehrtägigen Ausfall von Gas, Strom und Wasserversorgung vorbereitet zu sein?
Wir haben natürlich eine Checkliste, da können Sie genau gucken, wie viel Wasser und wie viel und so weiter. Aber viel wichtiger wäre mir, wenn Sie sich in Ihre Vorratskammer stellen und sich jetzt vorstellen, Sie dürfen nicht raus. 10 Tage. Stellen Sie sich den Stromausfall vor und die Supermarkttüren gehen nicht auf. Und der Geldautomat funktioniert auch nicht. Haben Sie das zu Hause, was Sie für 10 Tage brauchen? Das ist die Frage. Und zwar nicht erst, wenn die Krise vor der Tür steht. Unser Erlebnis vor 2 Jahren war, die Profis haben vorgesorgt, die Amateure hamstern zu Beginn der Krise. Das würde ich Ihnen gerne ersparen. Also schauen Sie sich genau an, wie viel der notwendigen Lebensmittel und Konserven habe ich zu Hause. Geht das ohne Strom? Ich darf an der Stelle mal sagen, wir haben auch ein Kochbuch draußen, Kochen ohne Strom. Das war lange etwas lustig, heute sehr ernst und wird sehr gut verkauft. Also haben Sie noch Ihr batteriebetriebenes Radio, um etwas zu hören, oder das Kurbelradio? Wissen Sie genau, wo Ihre Taschenlampe liegt und sind die Batterien auch griffbereit? Jetzt denkt man mal umgekehrt, wenn Sie schnell aus dem Haus müssen. Ob Hochwasser oder was auch immer, gibt es irgendwo in Ihrer Wohnung einen Rucksack, das wäre das beste Transportmittel, in dem Sie Ihre wichtigsten Dokumente drin haben, die Sie unbedingt mitnehmen möchten, wo ein Griff aber ausreichen muss und dann können Sie raus. Medikamente, das ist so der, sag mal, der risikomündige Bürger. Damit dürften die Menschen in Deutschland eigentlich wenig Probleme haben. Wir sind ja ein Land von Bausparern, Lebensversicherern. Also eigentlich sind wir es ja gewohnt, vorzudenken und abzusichern. Boostern Sie mal Ihren Haushalt auf Krise, würde ich mal sagen. Wenn Sie das mit der eigenen Partnerin oder dem eigenen Partner machen, kann das sogar ganz humorvoll werden. Empfehle bei der Gelegenheit auch mal ganz bewusst einzuüben, das Samstagabend-Dinner ohne Strom.
Boostern auf Krise. Vielen Dank, Herr Schuster. Das Gespräch mit Armin Schuster, dem Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, können Sie auch gerne noch mal nachhören, beispielsweise in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
12:22 Das Inforadio-Gespräch am Wochenende.